Ja, wer war letzte Woche da? Da haben wir die Nina Krämer gehört zum Thema Barmherzigkeit. Wir sind gerade bei den Vineyard-Werten. Also die Barmherzigkeit gehört da dazu. Die Nina hat gesagt, ja, es ist irgendwie seltsam für sie, zu einer Vineyard über Barmherzigkeit zu predigen, weil so quasi die Vineyardler, die sind die Profis für Barmherzigkeit. Ja? Und da hat sie ein Stück weit recht. Ja, die Barmherzigkeit, die ist so eines der Kernstücke der Vineyard, sage ich mal. Ja? Und heute gehen wir weiter zu einem anderen Wert, ja, und zwar zur Gottes kraftvollen Gegenwart und Gottes Gegenwart erleben. Da fangen wir jetzt so damit an und tauchen ein bisschen ein in dieses Thema, in diesen Wert, ja. Und auch das ist eigentlich so ein, geht zurück auf die Anfänge der Vineyard eigentlich. Ein John Wimber hat immer gesagt, hey, wir beten für Heilung, wir beten für Wunder, wir beten für Vergebung und Wiederherstellung. Ja, also das ist auch so ein Kernthema der Vineyard eigentlich. Ja, und das, was in uns reingepflanzt wurde von Anfang an eigentlich. Ich habe wieder diesen Flyer mitgebracht. Ich gehe euch damit auf die Nerven. Ja. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Aber da steht das alles drinnen. Ja. Und es macht Sinn, sich das mal durchzulesen. Was sind wir eigentlich? Ja, oder was ist eigentlich so... Was ist unser Herzstück, ja, oder unsere Herzstücke? Und da steht, und ich lese nur einen Satz vor zum Thema Gottes kraftvolle Gegenwart erleben, nämlich den allerersten, es stehen da noch mehr drunter. Da steht, wir schätzen Gottes kraftvolle Gegenwart, in der wir Vergebung, Heilung und Befreiung erleben. Wir verstehen Gemeinde als Gemeinschaft von Menschen, die sich aus dieser Erfahrung heraus Gottes Willen unterstellen, seine Leitung annehmen und ihr Leben miteinander teilen. Sagt eigentlich schon viel aus, oder? Viel braucht man da eigentlich nicht dazu sagen. Und das war es auch schon, was ich aus dem heute vorlese, ja, weil darum geht's heute. Ich suche mir gerade noch meinen für die Präsentation, genau. Wer könnte das sein? Der Zachäus, genau. Ich habe drüber geschrieben, was macht denn der da im Baum? Warum sitzt der Zachäus da im Baum? Und wie ist er da überhaupt hinkommen? Und wieso ist dieser Baum wichtig? Ist er wichtig, der Baum? Für ihn ist er jedenfalls wichtig, genau. Also es geht halt um den Zachäus. Was das mit Gottes kraftvoller Gegenwart zu tun hat, kann ich euch hoffentlich im Lauf der Predigt vermitteln. Die Geschichte vom Zachäus steht im Lukas 19, in den Versen 1 bis 10. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer war denn dieser Zachäus eigentlich? Ja? Ich schaue mal weiter und hoffe mal, das geht. Das so einschalten muss ich auch. Gell? So. Das geht nicht. Die Maus ist angehängt diesmal. Gell? Manchmal geht es nicht so recht und will es nicht so recht. Kannst du einfach auf Return klicken, Ruth? Oder auf die nächste Folie springen? Geht das? Ja, genau. Da steht im ersten Vers, und er kam nach Jericho, also Jesus ist gemeint, und durchzog die Stadt. Und siehe, da war ein Mann, der den Namen Zachäus trug. Der war Zollchef und war reich. Eine coole Aussage, ja, der war Zollchef und war reich. Faktum. Also das mit den Zöllnern und Zollchefs, das war so, es haben ja die Römer regiert, ja. Und diese Römer haben ihre Zölle verpachtet. Die haben die nicht selber einkommen, sondern haben zu irgendwelchen Leuten, die haben sie engagiert quasi. Und diese Leute haben den Römern die Zölle bezahlt, einen fixen Betrag, für eine bestimmte Zeit nehme ich mal an, für ein bestimmtes Gebiet. Und die haben dann schauen müssen, wo sie bleiben, diese Zöllner. Ja? Das heißt, die haben schauen müssen, dass sie von den Leuten diese Zölle wiederkriegen, damit sie keinen Verlust haben. Ja? Die Zöllner waren natürlich nicht blöd, die haben geschaut, dass sie mehr kriegen, damit sie einen Gewinn machen. Ja? Wissen wir ja alle. Ja? Und ich habe über den Zachäus gelernt, man weiß es nicht genau, aber möglicherweise war der Zachäus sogar Chef über mehrere Zöllner. Ja, es könnte sein, ja. Also so ganz sicher ist das nicht scheinbar, aber es wäre möglich, dass er so quasi der Chef über so ein Grüppchen von Zöllnern war. Und diese Zöllner, die waren natürlich doppelt verhasst, weil einerseits haben sie den bösen Römern zugearbeitet, ja, oder mit denen sich auf ein Backel kaut, würde man halt sagen, ja. Und zweitens haben sie die Leute natürlich ausgesaugt und ausgepresst, wie es nur gegangen ist, ja, einfach um selber Gewinn zu machen. Ja. Das heißt, dieser Zachäus, der war reich, das hören wir da auch, Das heißt, er gehört zur Oberschicht, ja, zu den Reicheren von Jericho. Heute könnte man auch sagen, und mit heutigen Begriffen, der war Millionär, wenn man das umrechnet. Ja. Das heißt, dem ist materiell sehr gut gegangen, der ist gut dagestanden, der hat alles gehabt, was er braucht hat und noch viel mehr. Und trotzdem sehnt sich dieser Zachäus nach mehr. Er ist irgendwie neugierig und der will den Jesus sehen. Wahrscheinlich hat er gehört von ihm, vielleicht hat er auch gehört, wie der Jesus mit anderen Zöllnern umgegangen ist. Das wissen wir nicht genau, aber irgendwas hat in dem Zachäus so einen Neugier, einen Hunger geweckt. Dieser Reichtum war ihm plötzlich nicht mehr genug, scheinbar. Und jetzt ist die Frage, was tut der Zachäus dafür, dass er Jesus sieht? Was ist ihm das wert? Jetzt probiere ich es nochmal. Ob es weitergeht? Nein. Ruth, kannst du nochmal weiterklicken, bitte? Es geht leider nicht. Ist schon, super. Eine zu weit, genau. Wir müssten eine zurück. Genau. Da steht, und er suchte nach einem Weg, Jesus zu sehen, wer er wäre. Aber er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Also dieser Zachäus war neugierig, ja. Er hat nach Möglichkeiten gesucht, seinen Wunsch wahrzumachen. Ja? Er will Jesus sehen. Also zumindest sehen will er ihn. Ja? Die Leute selber waren nicht sehr hilfreich. Ja? Die haben sich da in den Weg gestellt, die haben ihn nicht durchlassen. Besonders beliebt war der Zachäus halt auch nicht. Das hilft auch nicht, wenn man da durch will und die Leute mögen einem nicht. Ja? Da sind sie nicht so willig. Klein war er auch noch, also die Voraussetzungen sind jetzt nicht die rosigsten, sage ich einmal. Ja? Trotzdem hat dieser Zachäus dann einiges angestellt und Energie aufgewendet, um Jesus zu treffen. Ja? Das heißt, er musste ein bisschen erfinderisch werden, weil durch die Leute kommt er nicht durch, drüber auch nicht. Ich habe diese Bilder aus einem Kinderbuch von der Anna, ja, wo diese Geschichte drinsteht. Da sieht man dann, wie er versucht, über die Leute drüber zu krönen und unten durch und alles Mögliche stellt er da an. Ja? Aber es geht halt nicht, weil er ist klein und die Leute wollen nicht und alle sind grantig auf ihn und er schafft es halt nicht. Ja? Also muss er halt sich was überlegen, ja? Wenn er es wirklich will. Und das Spannende ist, er wird nicht nur erfinderisch, sondern er tut auch was, was eigentlich unter seiner Würde ist. In dem Moment, ja. Genau. Können wir weiterschalten auf die nächste Folie, bitte? Da steht, er lief voraus, das heißt, er rennt, ja. Man sieht, dass dieses Wölkchen, wie er rennt, ja. Und stieg auf eine Sykomore, also einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, also Jesus zu sehen, denn dort sollte er durchkommen oder vorbeikommen. Also der Maulbeerbaum, ja. Ich habe gelernt über diese Bäume, die sind mächtig. Die werden 15 Meter hoch und kriegen eine Krone von bis zu 25 Meter. Ja. Also ein Riesending ist so ein Baum. Ja. Es kostet ein bisschen Kraft, darauf zu kraxeln. Sie sind aber relativ leicht zu erklettern, habe ich gelernt. Wahrscheinlich haben die einen massiven Stamm, sind nicht so hoch. Ja. Also die Äste sind wahrscheinlich eher weit unten. Ich kenne die nicht, aber scheinbar kommt man da doch rauf, wenn man will, ja, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Die haben auch immer grüne Blätter, das heißt, die sind immer grün und sehr dicht, ja, also die geben so einen guten Sichtschutz, diese Bäume. Und auf diesem Baum hat sich der Zachäus sicher gefühlt, denke ich mir mal. Ja. Der ist da raufgekraxelt, hat was getan, was er sonst nie tun würde, ja, weil er sich, keine Ahnung, geschämt hätte oder weil es einfach unter seiner Würde wäre, als Zöllner darauf zu kraxeln. Und dann sitzt er auf diesem Baum und hat das Gefühl, ah, da sehe ich, da habe ich einen guten Überblick, da sehe ich das alles. Aber da entdeckt mich keiner. Da bin ich gut geschützt. Ja. Zumindest hat er das geglaubt. Ja. Die Frage, die ich jetzt mal stelle, was heißt das für uns? Und ich sage jetzt mal kühn, es heißt für uns, wer Jesus erleben will, der kann es auch. Das zeigt uns der Zachäus dann nämlich. Wer es erleben will, der kann es auch erleben. Wichtig ist, dass in uns drinnen da diese Sehnsucht und die Neugier ist. Ja? Ohne der kraxelt man nicht auf den Baum, glaube ich. Wäre auch der Zachäus nicht drauf kraxelt. Wichtig ist, glaube ich, auch dass zu sehen, so wie beim Zachäus, dass nicht alles perfekt sein muss, bevor wir Jesus begegnen können. Weder die Umstände noch wir selber müssen perfekt sein. Weil die Umstände und selbst die Leute sind oft gegen uns, oder? Das sehen wir auch da in der Geschichte. Ja. Die sind nicht immer wohlgesonnen. Aber wir dürfen erfinderisch werden in solchen Situationen. Und ich frage mich, vielleicht hilft uns manchmal ein Ortswechsel, so wie dem Zachäus, der ist rausgegangen aus seinem schönen Haus, ist da in die Menge, ist auf den Baum gekraxelt. Vielleicht hilft es, etwas zu tun, was wir sonst noch nie getan haben oder auch vielleicht uns nie in den Sinn kommen würden, wir nie tun würden. Und dann tun wir es trotzdem. Vielleicht hilft es uns, uns einen sicheren Ort zu suchen, so wie den Maulbeerbaum. Oder uns einen zu schaffen. Vielleicht muss man ihn auch erst schaffen. Oder diesen Baum erst pflanzen. Vielleicht gibt es ihn noch gar nicht. Und vielleicht braucht es hin und wieder ein bisschen Anstrengung, um diesen sicheren Ort zu erobern oder zu finden. So wie den Zachäus. Die Maulbeerbäume waren relativ leicht zu erklimmen, aber ein bisschen angestrengt hat er sich wahrscheinlich schon. Und ein bisschen geschwitzt hat er vielleicht auch. Jetzt sitzt der Zachäus da also in dem Maulbeerbaum. Er ist vorausgeflitzt, gelaufen, weil er gewusst hat, Jesus kommt da vorbei und er wartet. Jetzt können wir weitergehen auf die nächste Folie, bitte. Und als er, also Jesus, an die Stelle kam, sah Jesus hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Ihr seht es da schon am Gesichtsausdruck vom Zachäus, der ist etwas verwundert. Er reißt mal die Augen auf, was da jetzt passiert. Schätzt einmal, wie viele Christen gibt es auf der Welt? Ich habe es auch nicht auswendig gewusst, ich habe nachgeschaut. Wie viel? 1,5, na so viele Moslems gibt es. 1,6 Milliarden Moslems. Christen sind mehr? 2,3. Ich glaube, das ist der Stand von 2016. Also da hat sich sicher ein bisschen was geändert. In die eine oder andere Richtung, ja, auf allen Seiten. Genau, also das sind die, die sich Christen nennen natürlich, ja, genau. Also 2,3 Milliarden, ich habe ausgerechnet, 30% der Weltbevölkerung ungefähr, sagen sie, sind Christen, ja. Und stellt euch mal vor, diese Christen, ja, auch wenn sie jetzt nicht in die Kirche gehen und nicht beten, aber all diese Christen schwirren da herum, rund um Jesus, ja. Und viele von ihnen haben, glaube ich, schon so auch diese Neugier und diese Sehnsucht, auch wenn sie es nicht leben und nicht zugeben und nicht sagen. Ja, aber so wie der Zachäus haben viele von diesen 2,3 Milliarden Christen da drinnen eine Sehnsucht, wo sie spüren, eigentlich das, was ich habe, reicht mir nicht mehr. Da gibt es ja noch mehr. Und diese 2,3 Milliarden Menschen surren um diesen Jesus herum wie die Bienen. Oder stellt euch so einen Bienenstock vor, ja, da surrt es und wurdelt es und da ist ein Getue und ein Wirbel und eine Hektik und was weiß ich, die arbeiten alle. Ja. Und stellt euch mal vor, Jesus mittendrin, ja, da muss man ja narrisch werden eigentlich. Also wir würden wahnsinnig werden, glaube ich, ja, bei diesem Trubel und bei dieser Hektik und alles. Und jeder will was von dir. Aber Jesus ist da anders, oder? In der Geschichte auch, ja, da sind viele Leute. Und der Jesus geht bei diesem Baum vorbei, bleibt stehen und der merkt, okay, jetzt braucht mich der Zachäus. Und der bleibt stehen, schaut drauf, ja, schaut ihn an und der kennt den Zachäus, der kennt seinen Namen, er erkennt ihn. Ja. Und dann sagt er, komm herunter, komm in meine Nähe, komm mir näher. Da ist eine Beziehung sofort da, ja. Da ist eine innere Verbindung da. Da ist was Persönliches da, obwohl sich die ja noch nie gesehen haben. Und was macht so eine Verbindung? Da ist Kraft. Wenn da was Persönliches ist, wenn da Beziehung ist, wenn da Nähe ist, da kommt Kraft rein. Und dann ist nicht mehr der Zöllner gefragt, sondern der Mensch. Der Zöllner ist unwichtig in dem Moment. Ja. Da bin nicht mehr ich als Bürokraft wichtig, sondern ich als Mensch, ich als Margit. Ja. Da ist nicht mehr der Georg als Taxler wichtig, sondern du als Mensch. Und wurscht, wer wir sind und wo wir sind, ja. Und was wir gerade machen. Ja. Aber da wird der Mensch wichtig. Und dann sagt Jesus, Zachäus, steig schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das heißt, Jesus verbindet da eine Aufforderung, man könnte auch sagen einen Befehl, ja. Mit einer Verheißung. Jesus sagt, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss. Das ist nicht ein Können oder ein Sollen oder ein Wollen, das ist ein Muss. Jesus weiß, ich muss das jetzt machen. Der Heilige Geist hat ihn so weit geführt und Gott hat ihn so weit geführt, dass er zu diesem Baum hingegangen ist, raufgeschaut hat und gesagt, du machst das jetzt. Und Jesus ist auch gehorsam, er macht das. Und warum passiert das? Weil Gott einfach diese tiefe Sehnsucht hat nach Nähe zu uns, ja? Nach Beziehung zu uns. Ja? Der sieht, Zachäus braucht das jetzt, ja? Der sucht, der hat eine Sehnsucht, eine Neugier, jetzt oder nie. Und solche Begegnungen, diese Sehnsucht Gottes nach Beziehung zu uns, nach Nähe zu uns, das ist Gottes Wille. Ja? So will Gott leben mit uns. Ja? Nähe, Beziehung. Und es ist eine Ehre für uns, dass er das will. Ja? Und es ist eine Ehre für uns, dass der König der Könige zu uns kommen will auf Besuch. Und Zeit mit mir und mit dir, mit uns allen verbringen will. Ja? Gottes kraftvolle Gegenwart kommt zu dir. Und Jesus sagt, ich will heute einkehren, ich muss heute einkehren bei dir. Es kommt aus dem Griechischen und ich habe da so ein gescheites Buch, das erklärt dann immer die Bedeutung der Worte. Ja? Und einkehren, naja, wir stellen uns davor, einkehren im Wirtshaus vielleicht. Ja? Aber im Griechischen hat dieses Wort die Bedeutung von bleiben. Unterkommen, übernachten, zumindest eine Nacht bleiben. Ja? Also schon ein bisschen länger. Es ist auch diese Bitte um Aufnahme und um Gemeinschaft. Also das ist nicht nur so schnell mal rein und wieder raus. Ja? Das ist was Intensives, ja? Was Längeres. Und er sagt heute. Ja, es ist jetzt der Zeitpunkt da, ja? Die Zeit ist reif. Heute muss ich bei dir einkehren. Es ist eine einmalige Chance, mit Gott ins Reine zu kommen für den Zachäus. Und der Zachäus hat das schon gespürt, auch er hat sich leiten lassen vom Heiligen Geist. Jesus hat gewusst, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist die Chance da, ein Jünger Jesu zu werden für den Zachäus. Heute ist der Tag der Tage für ihn. Was heißt das für uns? Es heißt, glaube ich, wir haben einen persönlichen Gott, oder? Ein Gott, der stehen bleibt und uns anschaut, nicht vorbeigeht, der dir und mir begegnen will, der sich Zeit nimmt für uns, der mich kennt und mich ruft beim Namen. Froni, Wilfried, Ruth, ja, wie wir alle sind, Babsi, Denise. Ja, er bleibt stehen und wendet sich mir persönlich zu. Keine flüchtige Begegnung und schon geht's weiter. Ja? Er will kommen und bleiben und einkehren. Und das ist eine einmalige Chance für den Zachäus, aber auch für uns jeden Tag. Ja? Weil ein Stück weit müssen wir uns jeden Tag neu entscheiden. Ja? Ein Stück weit jeden Tag neu sagen, ja, ich will mit dir gehen. Ja? Aber es geht auch um die kleinen Dinge. Es geht nicht jeden Tag um die Lebensentscheidung, es geht jeden Tag um kleine Dinge, ja? Wo wir uns einfach entscheiden können und sollen. Ja? Und was macht das? Ja? Ich habe da ein schönes Beispiel. Meine Tochter geht jetzt in die erste Klasse, in die Bienenklasse. Ja? Schon wieder die Bienen. Ja? Und es ist so süß, ich sage es euch, diese Lehrerin hat sich echt viel gedacht. Ja? Die hat ein Stofftier, eine Biene besorgt. Ja? Und diese Biene darf jedes Wochenende zu einem Kind mit nach Hause. Und das ist der Knüller. Ja? Das ist so eine Ehre und so eine Freude. Und die tun Tagebuch schreiben und damit ja keiner vergisst, was die Bianca heißt, die Biene, was die Bianca alles erlebt hat. Und es ist ein Wahnsinn. Ja? Und jetzt fangen sie an, mit ihren eigenen Kuscheltieren das auch zu machen. Das heißt, unser Einhorn ist gerade beim, weiß gar nicht, wie er heißt, ja, bei irgendeinem Buben aus der Klasse und die Eule ist dort und die Kuscheltiere wandern halt. Und das ist so eine Freude, ja. Und das ist super, ja, weil was macht das mit den Kindern? Ja? Es schafft erstens Beziehung, es schafft Identität. Ich gehöre zur Bienenklasse und wir dürfen die Bianca mit nach Hause nehmen. Ja? Am ersten Wochenende, wo das dran war, ja, hat die Anna zu mir gesagt, Mama, ich wünsche mir so, dass ich als Erste die Bianca mitnehmen darf. Und dann kommt sie raus und die ist geflogen, die ist 2 Meter über den Boden geflogen. Mama, ich habe die Bianca gekriegt. Das war so eine Freude, ja. Ausgerechnet sie wirklich, ja, wo sie sich so gewünscht hat. Und das, genau das wünscht sich Gott, ja. diese Sehnsucht, diese Freude, oh, ich darf in Gottes Gegenwart sein. Ja? Ja? Hurra! Ja? Wir schweben ja, vor lauter Freude. Ja? Und das kann unser Leben verändern, glaube ich. Ja? Das ist nachhaltig. Ja? Das verändert nicht nur im Moment, das verändert für den Rest unseres Lebens sowas. Und wisst ihr, genau das, und das ist auch das Thema dieser Konferenz in Linz, ja, das ist eine Freude, die sichtbar wird für außen. Ja. Es ist eine Freude, die wir nicht produzieren und nicht aufsetzen und nicht krampfhaft irgendwie machen. Es ist eine Freude, weil wir Gottes Gegenwart erleben, weil sie spürbar ist, weil sie greifbar ist für uns. Ja. Gut, also der Zachäus, der hat schon gewartet, dass Jesus da vorbeikommt. Er hat richtig gedacht und geplant, er hat gut kombiniert, Jesus kommt vorbei. Ja. Und trotzdem ist er nicht so wirklich darauf gefasst, dass Jesus jetzt stehen bleibt und ihn anspricht, habe ich das Gefühl. Ja. Also wenn ich mir sein Gesicht so anschaue, war er darauf jetzt nicht so gefasst. Ja. Jetzt können wir wieder weitergehen, bitte. Wie reagiert er denn? Er stieg schnell herunter und nahm Jesus mit Freuden auf. Also seine Reaktion ist eindeutig, oder? Er ist schnell, er weiß, jetzt ist meine Chance, er ergreift diese Chance, er kommt runter und zögert nicht. Ich mache das jetzt. Ja. Und er ist freudig. Ja. Und es scheint ein bisschen so, als wäre das eine Freude, die er vorher nicht erlebt hat. Ja. Sein ganzer Reichtum, sein Job, alles, was er da so gemacht hat, hat ihm diese Freude nicht geben können. Es ist fast so ein bisschen, als hätte er eine Freude über was Verlorenes, wo er gar nicht gewusst hat, dass er es verloren gehabt hat. Oder über was Wiedergefundenes, wo er auch nicht gewusst hat, dass er es verloren hat. Ja, so dieses, ah, da ist ja noch mehr. Wow, und das ist auch für mich. Ja? Also eine übersprudelnde Freude. Und im Gegensatz zu dieser Freude sehen wir da die anderen murren. Können wir wieder weitergehen auf Folie? Ja, die murren und klagen Jesus an und sagen, boah, zu dem Sünder geht er. Ja. In ihren Augen ist das ein völliges Fail, ja. Versagen, falsch. Ja. Als sie das sahen, murrten sie alle laut und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Na, was will er denn jetzt? Ne? Aber wisst ihr, was ich glaube, was da rausspricht, ja, ist so dieses Wissen, oh, jetzt ist uns Jesus abhanden gekommen, jetzt geht er weg. Der lässt sie stehen. Ja. Und mit ihrem Murren katapultieren sie sich noch mehr in diese raus aus dieser Gegenwart Gottes irgendwie, ein Stück weit. Ja. Sie verlieren ihn irgendwie. Ja. Obwohl sie doch die Nachfolger sind oder die auch die Pharisäer vielleicht sind, ja, wurscht, die ihn kritisieren, aber beide Seiten wahrscheinlich. Ja. Beide Seiten regen sich über ihn auf und klagen ihn an. Und trotzdem geht Jesus mit dem Zachäus mit. Jetzt können wir wieder Folie weitergehen. Wie geht's weiter? Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, siehe, die Hälfte meines Vermögens, Herr, gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, erstatte ich es vierfach zurück. Was ist denn das? Das ist eigentlich eine Lebensbeichte. Ja? Der Zachäus gibt dazu, okay, ich habe erpresst, ich habe gegen das Gesetz verstoßen. Und er fasst einen Entschluss, eine Umkehr ist das. Ja. Ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen. Das ist für uns schon mal ein Zeichen, er kann sich von seinem Reichtum lösen. Ja. Plötzlich kann er das loslassen. Er war danach wahrscheinlich noch immer ziemlich reich, weil er hat viel gehabt vorher. Aber das ist auch ein schönes Zeugnis oder ein schönes Bild dafür, dass auch Reiche Jesus-Nachfolger sein können. Also es ist möglich, ja. So wie der Zachäus. Und genau das, was der Zachäus da macht, nämlich den Armen geben, das war ja so eine Grundeigenschaft der Urgemeinde auch. Ja. Die haben das wirklich gelebt. Die Reichen haben den Armen gegeben. Das war völlig normal. Die haben da so eine, ich weiß nicht, wie sagt man, so eine Gemeinschaft gehabt. Ja. Das war völlig normal für die zu geben, an die, die halt nichts gehabt haben oder zu wenig gehabt haben. Ja. Und auch das ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und das kann ein kraftvolles Zeichen der Gegenwart Gottes sein. Einfach den Armen zu geben. Da sind wir wieder bei der Barmherzigkeit von letzter Woche. Ja. Wenn ich einem Armen was gebe, der das dringend braucht, ja, da brauche ich vielleicht gar nicht viel über Gott und Jesus erzählen, wenn ich ihm das einfach gebe und das teile mit ihm. Ja. Und da kommt diese Barmherzigkeit durch, ja, die Gottes Gegenwart genauso ausdrücken kann. Also die Almosen, die Zuwendungen, würden wir heute sagen. Ja. Almosen hat bei uns oft so einen negativen Beigeschmack irgendwie. Es ist irgendwie so negativ besetzt manchmal, aber das war früher gar nicht so. Ja. Die Almosen, das war eine Selbstverständlichkeit. Und dann sagt Zachäus, dass er das Unrecht, das er begangen hat, wieder gut machen will. Ja. Er will Gottes Gebote, Gottes Willen leben und vierfach zurückerstatten. Stellt euch mal vor, ihr müsst jetzt 400% Zinsen zahlen für irgendwas. Also das ist richtig viel. Da geht es dann schon mehr an die Substanz seines Vermögens, ja, weil der hat viel erpresst, glaube ich. Oder einiges. Ja. Und wenn er das alles vierfach zurückgibt, dann nagt er schon ein bisschen an seinem Reichtum. Das heißt, er wird aus freien Stücken ein Nachfolger Jesu. Ja. Er entscheidet sich freiwillig, das Gesetz, das er gebrochen hat, wieder einzuhalten. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass er seinen Beruf behält. Er bleibt Zöllner. Er hätte auch sagen können, meine Güte, ich habe so viel verbrochen, ich habe die Leute so ums Ohr gehauen, ja, ich höre auf, ich mache das nicht mehr. Ja. Diesen Beruf hänge ich an den Nagel. Aber auch da hat er sich seiner Vergangenheit und seiner Realität und seiner Verantwortung gestellt. Es war wahrscheinlich nicht ganz leicht, ja, aber er ist da durchgegangen, ja, und hat gesagt, okay, ich habe viel Mist gebaut und jetzt stehe ich dazu und mache das gut. Und dann kombiniere ich noch weiter, wenn der wirklich Chef über mehrere Zöllner war, was macht das mit diesen Zöllnern? Wenn der Chef plötzlich anfängt, völlig anders zu tun, ja, seine Richtung komplett wechselt, puff, die denken dann auch mal drüber nach, oder? Und fangen vielleicht an zu sinnieren, was machen wir da eigentlich? Ja, was hat das für sie bedeutet? Und was hat es für die Menschen bedeutet, die in dieser Gegend gelebt haben, wenn der Zöllner plötzlich Jesus Nachfolger ist? Das hat ja massive Auswirkungen auf die Leute auch. Ja? Das geht ja auch nicht spurlos an denen vorüber. Die wundern sich ja. Wieso gibt uns der 400% Zinsen plötzlich, ja? Für das, was er ergaunert hat? Was heißt es für uns wieder? Für uns heißt es, wir wollen Jesus nicht durch unsere Vorstellungen und Erwartungen einschränken. Wenn Jesus unsere Erwartungen übertreffen will, dann lassen wir das doch zu, oder? Wäre doch fein. Ohne ängstlich zu sein vielleicht sogar. Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen bekennen, Beichte ablegen. Ist auch so ein verstaubtes Wort oft. Ja? Beichten. Aber das macht schon Sinn, eine Beichte abzulegen, Dinge zu bekennen, die wir verbockt haben, ja? Und umzukehren, es anders zu machen, auch wenn es um Kleinigkeiten geht. Der Helmut hat mal so eine lustige Geschichte von Nah und Frisch. Früher gab es Nah und Frisch, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Und die haben so Plastikwannen gehabt für ihre Lieferungen. Und da lag eines Tages irgendwo auf der Gasse vor so einem Geschäft so eine Plastikwanne. Es ist viele, viele Jahre her, ja? Also Jahrzehnte. Und der Helmut hat diese Wanne mitgenommen, ja? Einfach so, ja. Und hat sie als Wäsche, das haben wir noch immer, dieses Ding, als Wäschekorb. Das ist super robust, ja. Es lebt in unserem Haushalt weiter. Und irgendwann hat er schlechtes Gewissen gekriegt wegen dieser Wanne, ja. Und hat denen eine E-Mail geschickt und hat sich entschuldigt, dass er diese Wanne mitgenommen hat. Die hat keinem Menschen gefehlt wahrscheinlich, ja. Aber er hat sich entschuldigt, ja. Und ich glaube, darum geht's, ja. Dass uns auch die Kleinigkeiten nicht kalt lassen, ja. Dass unser Gewissen und unsere Reinheit, sage ich mal, auch sowas nicht vergisst. Ja? Das sind die kleinen Dinge, in denen wir treu sind. Und ich finde das super, dass man sich auch für so eine minimale Verfehlung, sage ich mal, ja, auch entschuldigt. Ja? Ist voll okay und voll wichtig, finde ich. Ja? Wir lernen auch daraus, dass wir großzügig sind, oder? Der Zachäus hat gelernt, großzügig zu sein, viel herzugeben von seinem Vermögen. Gleichzeitig sage ich jetzt noch dazu, wollen wir nur das tun, was wir mit Freude und aus Liebe tun können. das kommt aus dem Herzen. Das ist echt. Das ist authentisch. Was wir auch vom Zachäus lernen, ist, dass wir uns unseren Herausforderungen stellen im Alltag. So wie es er auch gemacht hat. Er ist weiter Zöllner geblieben, hat sich den Menschen gestellt, hat sich der Verwunderung gestellt, hat Sachen wieder gut gemacht, die er verbockt gehabt hat. Ist auch für uns eine Ermutigung, auch einem Beruf zu bleiben vielleicht, der vielleicht riskant ist oder irgendwie gefährlich, klingt jetzt blöd, ja, aber halt nicht so ein Gmadewiesen ist. Ja. Auch da zu bleiben und da authentisch zu sein und Gottes Gegenwart da mit reinzunehmen und sie auch da zu erleben und sie so auch erlebbar zu machen für andere. So, jetzt gehen wir wieder weiter um eine Folie, bitte. Wie hat Jesus reagiert? Er sagte zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also wir sehen hier die Gegenwart Jesu, diese Anwesenheit Jesu hat beim Zachäus eine tiefgehende Veränderung bewirkt. Er hat sein Leben völlig umgekrempelt. Aber Jesus sagt hier auch deinem Hause, ja? Sprich auch deiner Familie. Scheinbar ist die Familie angesteckt worden von dem Ganzen, motiviert worden, könnte man auch sagen. Ja? Das heißt für uns, Gottes kraftvolle Gegenwart bringt Heilung und Rettung für den Einzelnen. Aber wenn sich der Einzelne Jesus hinwendet, dann ist das auch eine Wohltat für die ganze Familie. Und ich sage jetzt bewusst eine Wohltat und nicht, dass sich alle bekehren. Wir wissen, dass das oft nicht so ist. Ja? Wenn sich einer zu Jesus bekehrt oder ihm nachfolgt, heißt das nicht automatisch, dass alle aus der Familie das machen. Es passiert immer wieder. Es ist auch in der Bibel, sehen wir Geschichten, wo das so ist. Ja? Aber es muss nicht sein. Aber trotzdem ist diese Zuwendung des Einzelnen, diese Gegenwart Gottes im Leben des Einzelnen hat eine Auswirkung auf die anderen, auf meine Familie und auf meine Umgebung. Ja? Eine Wohltat eben, genau, ein Segen und bringt Veränderung. Ja? Und diese Veränderung ist nicht immer gleich und sofort sichtbar, aber sie passiert. Ja? Wir nennen das die geistliche Welt, ja, in der sich da was tut, die erschüttert wird, ja? Und die durchaus kraftvoll ist, diese Veränderung. Ja? Genau. Das heißt, Gottes Gegenwart nimmt uns an der Hand, genau wie den Zachäus, damit wir unser Leben in Ordnung bringen können, im Kleinen und im Großen. Der Zachäus hat eine massive Wendung gemacht, er hat gesagt, okay, ich werde Jesus Nachfolger, aber es gibt auch die kleinen Dinge wie die Nah- und Frischbox. Also die Bandbreite ist riesig und das bringt Heilung, Befreiung und Vergebung. Im Großen und im Kleinen. Die kraftvolle Gegenwart Gottes, sie überführt uns der Sünde und sie führt uns hin zur Liebe, Annahme und Vergebung. Ganz am Anfang habe ich euch gefragt, was macht denn der da im Baum? Warum sitzt der Zachäus da? Wie ist er da hingekommen und wieso ist dieser Baum so wichtig für ihn? Und jetzt zum Schluss frage ich euch, ja, oder dich, wo ist dein sicherer Ort, um auf Jesus zu warten? Und wie kommst du dahin? Und wieso ist das wichtig? Und nur auf die letzte Frage, und jetzt können wir zur nächsten Folie gehen, es ist schon da, danke. Wieso ist es wichtig? Weil dir dieser sichere Ort hilft, in Gottes kraftvolle Gegenwart zu kommen und auch darin zu bleiben, ja? Und ich sage, das kann wirklich ein Ort sein, also ein physischer Ort, so wie der Baum, wie der Maulbeerbaum. Es kann aber auch ein Lied sein oder ein Ritual, ja? Eine Gewohnheit, was auch immer. Ja? Das sind die Dinge, die dir helfen, bei Gott anzudocken, auf ihn zu warten, deine Antennen auszufahren und auf Empfang zu schalten. Wie klappt das bei dir? Wie klappt es bei mir? Ich selber, ich habe lang gesucht, ja, und ich bin jetzt dabei, das zu entdecken. Ja, mein Ort oder meine Möglichkeit, das zu machen, ist einfach in der Früh. Ich habe eine halbe Stunde Pause in der Früh, ja, und das ist Goldes wert, ja, diese Pause. Ja. Und das ist die Möglichkeit für mich anzudocken, ja, zu sagen, Gott, wo bist denn du eigentlich? Ja. Und dann schaffe ich das den Tag über besser. Nicht immer, logisch, ja, aber besser. Genau, eine letzte Folie habe ich noch. Vier Dinge, vier Tipps vielleicht, die ich euch mitgeben will. Wer Jesus wirklich erleben will, der kann das auch. Ich habe es eh schon gesagt, das sind nur Wiederholungen jetzt. Ja. Wer Jesus wirklich erleben will, der kann das auch. Ja. Ihr könnt das, ich kann das. Ja. Und es ist oft so ein Kampf. Ich merke das bei mir, es ist oft so ein Kampf. Aber diese Gegenwart Gottes ist so wohltuend und bringt so eine Freude. Ich habe das erlebt beim Workshop mit der Karin. Ja. Wir waren, glaube ich, 5, 6 Leute. Und diese Karin, die hat so einen sicheren Ort für uns geschaffen. Ja. Wir waren da im Keller von unserem Haus in diesem Gemeinschaftsraum, ja, und sie hat gesagt, sie hat ein Lied vorgespielt und hat gesagt, okay, und jetzt tanzt ihr ein Gebet dazu, zu diesem Lied. Ja. Und ich habe das dann mit der Brigitte getanzt und mit der Astrid, die nicht da ist heute. Und ich sage es euch, ich bin bei weitem keine Tänzerin oder so, ja, aber ich meine, ich tanze gern, ja, aber ich bin jetzt kein Profi oder so. Aber dieser Tanz, der war pure Gegenwart Gottes, oder Brigitte? Ja? Das war unglaublich. Alle, die zugeschaut haben, haben geheult und ich habe getanzt wie nie in meinem Leben. Ja? Also wirklich. Ja, also das war nicht erklärbar, ja? Aber ich habe getanzt wie nie in meinem Leben und das war die Gegenwart Gottes. Das war sonst nichts. Ja? Und das ist da rausgekommen und das ist aus dem Herzen Gottes gekommen. Ja? Und solche Momente wünsche ich mir einfach mehr. Ja? Die kraftvolle Gegenwart Gottes, das füllt mich auf, das gibt mir eine Freude, das motiviert mich, das treibt mich weiter und das spornt mich an. Ganz einfach, ja. Bitte nehmt euch noch eins mit. Du hast einen persönlichen und nachhaltigen Gott, ja, der dir begegnen und dich verändern will, der dein Leben verändern will, der dich an der Hand nimmt und in diese Gegenwart mit reinnimmt. Noch was schränke Gott nicht durch deine Vorstellungen und Erwartungen ein. Oft will Gott viel mehr, als wir uns erwarten. Ja? Viel mehr. Wir haben keine Ahnung, was er eigentlich will für uns. Ja? Welche Fülle. Lassen wir uns nicht einschränken von unseren Erwartungen und Vorstellungen. Und als letztes sei ehrlich vor Gott. Bekenne und kehre um im Großen und im Kleinen. Und so steigst du oder fällst du sogar von diesem sicheren Ort, von diesem Maulbeerbaum runter in Gottes übernatürliche Gegenwart, in seine Hand. Und das ist der sicherste Ort überhaupt. Da sind wir dann angekommen, glaube ich. Und warum ist das so wichtig? Das haben wir vorher gelesen. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was heißt verloren? Verloren heißt einfach Gott fern. Verloren heißt nicht in dieser Fülle, nicht in dieser kraftvollen Gegenwart. Und ich will euch echt ermutigen und anspornen, hey, wenn da ein Funken Sehnsucht in euch ist oder Funken Neugier, lasst euch anspornen. Ja. Gott will uns einfach nur beschenken in seiner Gegenwart. Und wir kosten das noch lange nicht aus, glaube ich. Lassen wir uns da überraschen und schränken wir ihn nicht ein mit dem, was in unserem Kopf ist oder was wir gelernt haben vielleicht. Amen.